Und das ist jetzt das Thema dieser Predigt, Gott redet zu den Menschen. Neulich in einer Bibelstunde war von einem Teilnehmer zu hören, zu mir hat Gott nie gesprochen. Und der Mann meinte die Zeit vor seiner Bekehrung. Vielleicht sitzen auch heute unter uns welche, die gleicher Ansicht sind, die sich solidarisch fühlen mit so einem Menschen, der sich seit Jahren einen Christen nennt. Die Aussage, dass Gott von jeher oftmals an uns Sünder herantritt, um uns persönlich ganz gezielt in liebenswerter Weise als Retter zu begegnen, wie sie im Buch Hiob steht, nämlich als Elihu zu reden beginnt, als er sagt, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als das eines Kindes. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen. Und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit geben. Der wird dann singen vor den Menschen. Und wenn einer sagt, ich hatte gesündigt, ich habe verdreht, was recht ist, aber mir wurde nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, so dass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott oftmals mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht des Lebendigen. Ja, diese Aussage war jenem Christen offenbar ein Märchen. Er kannte sie, das gab er zu, aber bei ihm war das so nicht geschehen, meinte er. Hinter so einer Aussage, hinter so einer Meinung, da steckt ja doch etwas, nicht wahr? Wer das Wort Gottes mit einem armen, aber willigen Herzen liest und dabei Acht hat auf seine Seele und auf seine Jahre, wie er sie durchlebt hat, der findet darin überall sehr viele Beweise für Gottes Reden und sein Tun. Der muss zugeben, wie wahr das Wort aus dem 5. Buch Mose ist, gerade für ihn selber. Da steht, siehe, wir haben gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie bleiben lebendig. Ja, Gott redet sehr wohl. Gott redet zu dir, damit du Mensch am Leben bleibst. Gott redet zu uns widerspenstigen Geschöpfen jahrzehntelang. Erinnere dich, als du 8 Jahre warst oder 10, bist du damals umgekommen? Oder später, in deiner Pubertät? Nein, wir sitzen ja hier. Und ist das etwa unser Verdienst, dass wir so lange am Leben bleiben durften, bis Gott endlich unser Herz erreicht hat? Was sagt er dazu? In Hesekiel 18 sagt er, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Nein, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Im Gegenteil, er tut sehr viel dagegen, immer wieder. Was können Glaubensgeschwister da von Bewahrungen berichten? Was für eine Menge Bücher würde das geben, die da geschrieben werden könnten? Ja, auch jene, die bis heute nicht hören wollen, die sagen, dass sie nichts bemerken von Gottes Zuneigung. Auch sie könnten, ja müssten, von tausenden Bewahrungen berichten, aber von ihnen kommt kaum etwas dergleichen. Deswegen ist dieser hartnäckige Widerspruchsgeist eines Gläubigen, der Gottes bisheriges Reden zu ihm nicht akzeptiert, ganz besonders bemerkenswert, nicht wahr? Und die Sache ist nicht nur ähnlich dem Verhalten des Gottesvolkes im Alten Testament, sie ist insofern weitaus schlimmer, weil inzwischen Christus gekommen ist und durch seinen Geist ein ganz anderes Verständnis vorhanden wäre in Kindern Gottes, nicht aber in seinen Gegnern, die auch wir früher zweifellos waren. Und was hatten wir damals für Frucht? Deren wir uns heute schämen, sagt Paulus in Römer 6. Und doch kennen wir nicht wenige Christen, die Gottes Wort, die Bibel, recht kritisch lesen, nicht wahr? Nicht nur die Herren Theologen im Talar, nein, auch viele, die sich herzlich freuen könnten am wunderbaren Heilswillen ihres Gottes, der schon für uns war, als wir selber noch gar nicht geboren waren. Ein schönes Beispiel wird uns da gezeigt an dem jüngsten ins Amt gekommenen König in Juda. Da steht so, spricht der Herr, siehe, es wird dem Haus Davids ein Sohn geboren werden namens Josia. 286 Jahre vor seiner Geburt kennt Gott seinen Namen und weiß, was Josia einst tun wird. Du, höre, Gott ist für dich. Mehr noch, weit mehr noch, er ist in Christus für dich. In seinem Sohn ist er für dich. Seit jeher, für dich ist Gott seit mehr als 286 Jahren. Sollte Gott gesagt haben? Jawohl, er hat geredet seit jeher zu dir und zu mir. Und jener Christ in der Bibelstunde, der ist weder so blind, dass er davon nie hätte gelesen, noch ist er so taub, dass er nicht davon hätte hören können, noch ist er kognitiv so beeinträchtigt, dass er es nicht verstehen würde. Und dennoch behauptet er, Gott habe von Kindheit an nie zu ihm gesprochen. Ein Einzelfall an notorischer Undankbarkeit und Ignoranz? Nein. Aber haben wir jemals auszurechnen versucht, zu wie viel Prozent ein Mensch, der in der Glaubensgemeinschaft sitzt, aus Gründen da ist, die vom Heiligen Geist gewirkt sind, und wie viel dagegen, zum Beispiel, der Widerspruchsgeist in unser einem ausmacht? Vielleicht sitzt ein Mensch unter uns, der sich hauptsächlich von der Gesellschaft da draußen abgrenzen will, der sich zu geistig höherem berufen fühlt, der nur anders sein will, weil gläubig sein, weil Christ sein nach einer sauberen Lebensführung aussieht. Und vielleicht findet solcher wieder einen Gesinnungsgenossen anderen Geschlechts und sie heiraten und führen eine saubere Ehe. Ist doch nicht schlecht, oder? Wenn Gott uns aber einmal unseren geistlichen Wert in Prozenten aufzeigen würde, was es da zum Beispiel bedeutet vor ihm, dass jemand hauptsächlich mitgeht um eines Familiengliedes willen, oder weil er sich erhofft, hier Gehör zu finden für seine Anliegen, weil er angesprochen sein möchte, Kommunikation sucht, ach, bohren wir lieber nicht weiter. Die Gründe sind viele, sie sind zu mannigfaltig. Aber es würde sich, das gibt wohl jeder zu, kein geistlich sehr positives Diagramm zeigen bei vielen. Was dabei wirklich von geistlichem Wert ist, sprich die absolute Abhängigkeit von Christus, das Zusammenkommen um Christi willen in seinem Leib, um einander Handreichung zu tun in Christus, um einander die verordnete Speise zur rechten Zeit zu geben, das macht wohl, wenn überhaupt, einen verschwindend kleinen Teil aus. Die Indikatoren dazu kennt ja jeder. Zum einen bringt mein Mund den Zustand meines Herzens ans Licht, und unsere Gedanken, die schweifen in weiten Bogen umher und landen allzu oft bei dem, was uns mehr interessiert als Christus und sein Wort. Und unseres Herzens Begehren bestimmt dann das Weitere für die Stunden danach. Und das soll uns jetzt das Stichwort sein, dieses Wort danach. Danach ein Wort, dem etwas vorangegangen sein muss. Es beweist uns, wie sehr der Herr dafür sorgt, dass errettete Menschen im ewigen Leben bleiben. Und dass wir sehr dankbar sein können, dass er, den wir nicht gesucht hatten, uns gesucht und gefunden hat. Und dass er immer noch, immer wieder zu diesem Tun steht, von sich aus. Denn sonst wären wir alle längst nichts als ein abgefallener Haufen von scheinchristlichen Gesinnungsgenossen und würden nur, solange es möglich wäre, unser offensichtliches Schauspiel weiter aufrechterhalten. Nein, Gott redet mit den Menschen. Und wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und der Herr geht dabei wegen unserem oft so verklemmten Verständnis ganz praktische, ganz persönliche und besonders fürsorgliche Wege, was uns dann oft beschämt, wenn wir überhaupt bemerken, wie blind wir wieder sind für seine Liebe, so grundlos frustriert so überängstlich, so engstirnig, so unsensibel und taub für Gottes liebevolles Sorgen für uns? Warum halten wir eigentlich unsere Kompliziertheit so gerne aufrecht? Wie hoch ist deren Prozentsatz immer noch der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber, die uns vor dem himmlischen Vater doch weitaus besser anstünde? Und damit nun zu unserem Text. Der steht bezeichnenderweise an einer ganz typischen Stelle im letzten Kapitel jenes Evangeliums, das geschrieben wurde, um uns zum Glauben zu bringen. Auch heute, uns. Das gilt nicht nur neugeborenen Kindlein im Glauben. Wir dürfen uns auch nicht scheinheilig festklammern an jenem Tag, an dem Gott uns gläubig gemacht hat, als eine Art historischen Moment, sondern weil dieses sein Tun, weil der Glaube und das standhafte Ausharren des Christus in uns und für uns ein lebendiger Zustand ist, eine gottgegebene, eine gottgehauchte Sache, dieses sein ewiges Leben in uns. Und deshalb wird es begleitet von seinem fortwährend liebevollen Sorgen. Für ihn gilt es, uns wegzubekommen von unserem dummen Frust, von unserem Befürchten, aber auch von unserem Relaxen, wie uns gesagt ist, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist, so im 2. Korinther 5. Und dafür sorgt er ganz konkret, er, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und es ist zu hoffen, dass wir nicht schon zu blind und kurzsichtig dafür geworden sind, wie Petrus in seinem zweiten Brief befürchten lässt, der damals ja auch mit dabei war bei diesem Danach, von dem wir jetzt gleich hören werden. Ja, gerade Petrus hat Jesu tun so liebevoll, so persönlich, so berufsorientiert und so fürsorglich erfahren und mit ihm alle Jünger, die geblieben sind bei und in Jesus. Und da steht in Johannes 21, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, und zwei andere von seinen Jüngern. Eine interessante Aufzählung, diese Zusammenstellung von Jüngern, nicht wahr? 7 an der Zahl, 7, die gewisse Dinge mit Christus zusammen erlebt haben. Etlichen von ihnen war Jesus nach seiner Auferstehung bereits zweimal erschienen. Nathanael war dabei, dem der Herr schon am Anfang versprochen hatte, du wirst Größeres sehen. Fürwahr, Nathanael hat Größeres gesehen. Thomas, der Zwilling, war nun auch wieder dabei, vor kurzem noch so frustriert, dass er sogar die Gemeinschaft der anderen gemieden hatte. 8 Tage später hat er aber vom Herrn eine Spezialbehandlung erfahren und wir alle haben davon Kenntnis, nicht wahr? Ja, Gott redet zu den Menschen. Und Johannes, der erwähnt sich selber nur im Verbund der Söhne des Zebedäus, die Jesus als Donnersöhne bezeichnet hat. Und das alles ist nicht vergessen. Auch wir haben ja alle eine Vergangenheit, nicht wahr? Ist es nicht eine Vergangenheit mit Gott? Ja, doch, zwangsläufig. Schon vergessen? Ich denke nicht. Jetzt aber wendet sich das Kapitel einem von ihnen ganz speziell zu. Jetzt steht da, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Und da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Diese Stelle im Johannesevangelium, wo gesagt wird von Petrus, ich will fischen gehen, worauf ihm dann die anderen antworten, dann wollen wir mit dir gehen. Diese Stelle zeigt eine Herzenshaltung, die auch uns wohl nicht unbekannt ist. Auch wir ziehen uns, wenn wir verletzt oder verschreckt sind, gerne zurück in ein Refugium, in das, was wir meinen, noch tun zu können, in unser ureigenstes Metier. Dass das so die falsche Vorgehensweise ist, wissen wir selber recht gut. Auch das Gewissen meldet sich dazu, was allerdings nicht viel Wahrheitsgehalt hat, wie wir wissen. viel wesentlicher ist, dass der uns kennt, der weiß, wo er uns zu suchen und zu finden hat. Ja, weitaus persönlicher noch, er weiß uns zu behandeln, so individuell und erfrischend. Ach, dass wir doch endlich sensibel genug würden für seine liebevolle Pflege. Sehen wir uns jetzt diese Begebung dort am See weiter an. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. In der Nacht davor fingen sie nichts. So ist das Bild unseres eigenen Tuns überliefert. Ist dieses Scheitern Gott gewollt? Ist das Gottes Reaktion auf solch einen mentalen Rückzug ins Alte, wenn einer anfängt, wieder fischen zu gehen, wenn einer sich zurückzieht auf den Dachboden, in den Keller, in die Garage, ins Hobby, zum Malen, in die Musik? Es gibt tausende solcher Schlupflöcher, in die wir uns verkriechen. Auch in vermehrte Arbeit, um zu vergessen, um unseren Frust zu bewältigen. Und wir reißen andere auch noch mit. Du, wir ziehen uns damit vom Dienst zurück. Du flüchtest vielleicht in Dinge, die an sich nicht schlecht sind. Aber der Herr hat ja nicht von Auge, von Hand und Fuß gesprochen, die es auszureißen gilt, wenn sie ihm gegenüber für uns zum Ärgernis werden. Es gibt viele Dinge, die an sich gut sind, aber wenn sie mich von Christus trennen, wenn sie mir Schlupfwinkel bieten, in die ich mich absondere von ihm und von seinem Dienst, dann sind sie verwerflich geworden. Denn dann sind es Dinge, die wider die Seele und die gegen Gott streiten. Ein Glaubensleben im Leerlauf, gibt es das? Reaktive Beschäftigungspolitik? Mentale Flucht in eine altgewohnte Tätigkeit? Gibt es so etwas? Nur zu oft ist zu befürchten. Oh ja, auch ich kann dieses Lied singen in manchen Strophen, als die Ödeme in meinen Augen aggressiv aufgetreten sind und dann vieles so fremd ausgeschaut hat. Da waren ja nur noch verbogene Linien und unrunde Kreise und Reifen. Die haben ausgesehen wie Teigtaschen. So habe ich die Umwelt wahrgenommen wegen der Erhöhungen auf meiner Netzhaut. Und als ich dann auch nicht mehr lesen konnte, da habe ich mich innerlich zurückgezogen, wie ein weitwundes Tier. Was ich getan habe, das, was ich noch tun konnte mit diesem gestörten Sehvermögen. Jeden Tag von der Früh an dasselbe verbogene Bild, diese verdunkelte Mitte des Seefeldes, diese dunkle, graubraune Farbe. Meine Frau und meine Kinder, wenn ich sie angesehen habe, hatten sie einen Kopf wie im Bild der Schrei von Edvard Munch. Ein Leben in der Geisterbahn, so kam es mir vor. Ja, was machst du da? Du schreist zum Herrn? Aber es ändert sich nichts. 2 Wochen, 3 Wochen, 5 Wochen, die Möbelkanten bleiben verzogen, wenn du aufwachst, die Frau hat gar kein Gesicht mehr, nur einen braun-schwarzen, schmutzigen Batzen zwischen Haar und Hals und die Kinder schauen genauso aus. Und wenn ich auch weiß, dass der Herr uns in der Bedrängnis Raum schafft, so steht es im Psalm 4, du, wenn sie anfängt, die Bedrängnis, dann verstehst du nichts mehr. Das schnürt dir oft und lange die Luft ab und es bedrückt so intensiv. Habe ich jemand die Hand gegeben, dann wurde er verwundert, weil meine Hand ins Leere gefahren ist. Ich habe seine dargebotene Rechte verfehlt um ein paar Zentimeter. Habe mich geschämt dafür. Was soll ich sagen? Viele machen Ähnliches durch, jeder auf seinem Gebiet, viele an mehreren Fronten. Sitzen ja auch jetzt solche unter uns, hier in diesem Raum. Damit ist es aber nicht getan, das alles hat ja Auswirkungen, hat Folgen, das frisst um sich in deiner Seele. Und dann ist es da, dieses, ich weiß nicht mehr, was tun, ich weiß nicht wohin. Der Himmel ist wie verschlossen. Ja, wie hart wirkt sie da, die Realität. Und hört denn Gott überhaupt Gebet? Ja, doch, das wissen wir, das will ich auch glauben. Aber jetzt geht nichts mehr so wie gewohnt, wie erwartet, wie gewünscht. Da beginnt dann auch der gläubige Mensch sich zurückzuziehen in etwas, das ihm vielleicht, ja hoffentlich noch ein wenig aufrichtet und aufrechterhält. Das verkaufen wir uns dann sozusagen selber, als gängige Möglichkeit, als eine Methode, die aber genauso unpassend ist wie der Zeitpunkt dazu. Denkt nur an König Saul. Jetzt zurück zum See. Sie waren ja dabei gewesen, genau diese Jünger hier. Sie waren dabei gewesen im Garten in Gethsemane, wo sie ihren Herrn erlebt haben, als er das Seine hier durchgemacht hat. Er ist nicht fischen gegangen, wollte auch nicht zurück nach Nazareth in die heimische Stube, in die alte Werkstatt. Dort war nicht mehr sein Platz. Er musste bleiben, um unsertwillen. Ihm galt ja zuallererst das Wort, wer glaubt, der flieht nicht. Um unsertwillen war er dort platziert, zu Tode betrübt. Denn das halten wir nicht aus, das wusste Gott und hat ihn, seinen geliebten Sohn, durch diese Ölkelter geschickt, durchgepresst, durchgedrückt, damit er für uns als der Durchbrecher gilt vor Gott und den Engeln, vor dem Himmel und den Dämonen. Sohn, das ist im biblischen Sinne der Name, die Bezeichnung für einen, der, egal wohin, gesandt werden kann und der dort standhaft das ausführt, was ihm aufgetragen ist. Und jetzt steht der herrliche Sohn, der uns gegeben ist, dort am Strand jenes Sees, an dem für die meisten von ihnen die Begegnung mit ihm angefangen hatte. Wie hieß unser Text? Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Menschenfischer sollten sie werden. Oh ja, und nun? Zerstörte, fertige, kaputt, enttäuscht und frustriert sind sie wieder fischen gegangen. Ihren Heiland hatten sie verloren, sie hatten ihn nicht mehr bei sich. Und gefangen haben sie, Gott sei Dank, ohne ihn auch nichts in dieser ihrer Nacht. Der Hunger, der kam auch noch dazu. Aber hell wird es, wenn dann der schöne Morgen erstrahlt. Jesus ist da. Steht am Ufer und keines seiner Worte ist dahingefallen. Ich bin der gute Hirte, ich bin bei euch, ich lasse euch nicht allein, ich komme zu euch. Keines. Aber wird wohl des Menschen Sohn den Glauben finden, wenn er kommt? Denn noch erkennen die Jünger ihn nicht. Kinder, sagt er jetzt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Früher hatte ich manchmal bei mir selber gedacht, wenn jemand Jesus im Gebet als Vater ansprach, das stimmt doch nicht. Jesus ist unser Herr, Jesus ist der Sohn Gottes, der Vater ist eine andere Person der Gottheit, nicht wahr? Später aber habe ich endlich begreifen dürfen, was in Jesaja 9,5 so umfassend über Jesus steht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Es ist zu falsch, also nicht, Jesus als Vater einmal anzusprechen. Im Himmel herrscht ja keine Eifersucht unter den göttlichen Personen und der geliebte Sohn, der führt zu Recht viele Namen. Vom Kind in Windeln über den Begriff Sohn und als starker Gott bis hin zum Ewigvater ist uns in Christus alles gegeben, in unserem Friedefürsten und Heiland. Und dessen mögen wir eingedenk sein, wenn wir das nächste Mal fischen gehen wollen. Ja, da draußen sitzen sie im Schiff, sie, die mit waren in Gethsemane, und um sie dort auch geschlafen haben in der schwersten Stunde, sie waren dabei. Ihr Herr ging aus diesem tiefsten Leidenstal siegreich hervor, das haben sie nicht vergessen. Mehr noch, sie waren alle zweimal dabei, als er Brot und Fisch verteilt hat unter Tausende. Ist es nicht herrlich, wie er so redet über die Jahre zu den Seinen, wenn auch mancher von uns nichts davon bemerkt haben will? Sein Vorgehen ist und bleibt eine Symphonie der Liebe mit dem leutseligen Herzen Gottes. Gott ist ein unaussprechlich freundliches Wesen. Wer ihn kennt, wer seine Fürsorglichkeit erfährt, wer seine Gesinnung in seinem Wort erkundet hat, der weiß das, auch wenn wir es nur bruchstückhaft erkennen. Das aber wird jetzt dort am See einmal mehr deutlich. Gott sucht uns und er redet zu uns. Jeder Einzelne dort im Schiff hat ja seine eigene Geschichte mit Jesus. Und Gott hat geredet zu jedem dieser Menschen und sie sind am Leben geblieben. Und er redet immer noch zu ihnen und zu uns. Und das ist der Grund, warum du heute hier sitzt und auch ich. Es gäbe keinen Grund für uns, fischen zu gehen, uns zurückzuziehen, nicht wahr? Wir sollten vielmehr Ausschau halten in seinem Wort, um überall darin Christus zu finden. Ja, viele suchen in der Bibel ja etwas anderes, wenn sie sie lesen. Ja, auch Menschen, die sich Christen nennen, stehen Gottes Wort schon immer kritisch gegenüber. Aber was nun, wenn er dann im Leben zu ihnen redet? Das Wort Gottes, den Sohn, den werden sie nicht zu würdigen wissen. Sie haben ihn nie gekannt. Und so müssen sie ja in ihrem Jammer untergehen, wenn große Wasser kommen. Das gute Wort Gottes ward ihnen nicht zur Speise, so oft sie es empfingen. Es ist ihnen nicht des Fußes Leuchte und ihr Licht auf dem Weg geworden. Schon den Weg kennen sie nicht. Viele sind deshalb für immer fischen gegangen, wollen wer weiß was fangen und haschen dabei nur noch Wind. Und doch hätte ihnen das Licht, der Sohn, immer wieder aufgehen sollen, gerade in ihrer tiefsten Finsternis. Ach, wären sie nur bei ihm geblieben. Jeder wirkliche Jünger kann bestätigen, dass der innere Mensch ja von Tag zu Tag von Gott erneuert wird, wenn auch der äußere Mensch, diese alte Hütte, zerfällt. Das Wort "Ich bin der Herr, dein Arzt" aus 2. Mose 15, das bedeutet im Grundtext eigentlich: Denn ich, Jahweh, bin es, der dich heilt. Und war es früher nicht so, dass auch wir Gott nicht finden wollten? Im Gegenteil, wir wollten ihn ja viel mehr verlieren, wollten den Kontakt mit ihm tunlichst vermeiden. Er hat trotzdem zu uns gesprochen. Durch unsere Platzierung hier in der Welt, durch unser Elternhaus, in das er uns gesetzt hatte, ob wir nun unsere Jugendzeit so oder so beurteilen, ist unwesentlich. Wir waren Sünder zu der Zeit und wir sind es heute noch. Durch Gesundheit und Krankheit hat er zu uns gesprochen, in Schule und Lehre und Beruf und in der eigenen Familie, in der nun viele leben dürfen, in allen Sorgen und Befürchtungen und auch in allen Freuden. Außerdem durch unser gesamtes Umfeld, durch seine Wunder in der Natur. Er hat sich erkennbar gezeigt durch seine Werke. Freilich, das alles ignoriert ein Mensch, der auf der inneren Flucht ist vor ihm. Wer sich aber hat finden lassen, so wie die Jünger dort im Boot, wer also selber gefischt worden ist von der Liebe Gottes, der sollte jetzt Stille halten und auf den Herrn hoffen. Keiner würde zuschanden werden. Gerade unser Text beweist das. Auch wenn der Herr sich dann und wann eine Zeit lang verbirgt, ist das zu unserem Besten, damit wir uns ausstrecken, nach ihm, ihn suchen, denn er lässt uns nicht. Sehen wir das nicht an jener Begegnung dort am See? Alleine der See ist ja schon angetan dazu, dass sie all das Erlebte, all das Reden des Herrn mit Dank festhalten im Herzen. Aber der Teufel nimmt ja bekanntlich weg, was gesät ist. Und deshalb gilt dableiben. An Jesu Brust, zu seinen Füßen, nicht weg, nicht fischen gehen. Du musst ja nicht allein ins Krankenhaus. Du musst ja nicht allein zur Arbeit. Du musst nicht allein aufs Sterbebett. Ganz im Gegenteil. Und David war das klar geworden, als der Heilige Geist ihm das wunderbare Wort diktierte: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist im Psalm 139. Und dieses Wort ist für sich selber wieder eingebettet, von Worten voller Wahrheit und Licht umgeben, so wie wir von unserem Herrn Jesus Christus umgeben sind. Um dieses Prinzip noch besser verstehen zu können, sehen wir uns dieses gottgehauchte, für die Seele so heilsame Wort in seinem Umfeld noch einmal an. Das liest sich dann so im Psalm 139: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, und die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und jeder, der seine Bibel liebt, und der kennt natürlich auch diesen Psalm und weiß, dass derselbe auch wieder eingebettet ist in andere Gottesworte, die ihn umgeben, und zwar Psalm 138 und Psalm 140. Allesamt geschrieben von David, dem dieses Thema geborgen in Gottes Hand gegeben war wie nur wenigen anderen. Ja, willst du da nicht auch verständig werden und zu den Kindern Gottes zählen, die aus der so fürsorglichen Begegnung Jesu mit seinen Jüngern jetzt den richtigen Schluss ziehen auf ihr eigenes Leben in und mit Christus? Wir können doch allesamt nicht behaupten, Gott hätte nie geredet zu uns. Von der Kindheit an bis ins derzeitige Alter. Nicht wahr? Nein, das könnten wir nicht. Und waren wir auch früher frech und ignorant so gesinnt, jetzt ist uns das doch nicht mehr möglich, oder? Macht sich nicht viel mehr Dankbarkeit breit bei jedem, den Gott neu geschaffen hat in seinem Sohn? Aufrichtig hat er uns geschaffen. Suchen wir denn wieder viele Künste? Erfreuen wir uns doch lieber, wie damals die Jünger, an Jesu liebevoller Fürsorge in den praktischen, oft so ganz kleinen Dingen, die uns so heilsam zu ihm hinziehen, wenn wir uns wieder zurückgezogen haben. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Das allein schon müsst ihr uns zu seinen Füßen sitzen lassen, unser selber nichts zustande bringen, unser Tändeln. Zurück damit zum Text. Nun erkennt der Jünger, der zuvor die Nähe Jesu genossen hat, weil er den Platz an seiner Brust lieb hatte, was ja weitaus besser war als der Wunsch seiner Mutter. Wir wissen, was gemeint ist. Also jener Jünger erkennt als erster, wer da am Ufer steht. Ein anderer aber reagiert darauf als erster. Jener Jünger nämlich, der schon einmal auf dem See zu Jesus kam, damals in der Nacht, als sie ihn für ein Gespenst gehalten hatten. Da sagte er, der Petrus, bist du es, Herr? Dann heiß mich zu dir kommen. Ja, behalten wir das bei. Wenn du Gottes Reden wieder einmal nicht verstehst, dann frage ihn doch, bist du es, Herr? Dann heiß mich zu dir kommen. Aber dann komm auch wirklich, dann verlass dein mentales Schlupfloch. Tritt heraus, hin zum Herrn müssen wir. Wir verstehen, zwei Jünger, Johannes und Petrus, sie sind es, die die wesentlichsten Prinzipien nicht nur verstanden haben, sondern auch in die Tat umgesetzt haben, im Alltag mit Jesus. Du, das ist mehr als ein theoretisches Bibelwissen, wenn ich das so sagen darf. Und so steht's da. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Das bedeutet praktisch, Petrus ist an die 100 Meter lieber geschwommen, um so schnell wie möglich bei Jesus zu sein. Ja, er, der Mann, der Jesus verraten hatte, was ihm so schmerzlich bewusst war, weshalb er so bitterlich geweint hatte. Der Herr hat vorher sogar mit ihm darüber gesprochen, hat es ihm vorausgesagt. Aber seit jenem Verrat hatte Jesus kein Wort mehr mit Petrus geredet. nicht seit seiner Auferstehung, nicht in den beiden Begegnungen mit den Jüngern. Spricht Gott nicht manchmal auch zu uns in heilsamem Schweigen? Aber wie uns das dann hinzieht zu ihm, wenn wir ganz arm geworden sind im Geist, so wie jetzt Petrus, nicht wahr? Ja, das Herz muss hin zum Herrn. Da wirft er sich ins Wasser und schwimmt, um nur ja schnell bei seinem geliebten Herrn zu sein. Verstehen wir, das ist es, was das Leben in Christus so herrlich macht, dieser beständige, ununterbrochene Zug des Vaters zum Sohn. Dass wir das nur bloß nie verlieren oder gering achten, wo du auch nur den leisesten Hauch vom Vater zum Sohn bemerkst, geh ihm nach, komm und komm gleich. Wirf dich ins Wasser und komm gleich. Das erspart dir später viel Herzeleid. Lassen wir lieber gleich alles stehen und liegen, schon wenn wir ansatzweise erkennen, wo der Herr zu finden ist. Er ist da, weil er uns ja immer von sich aus sucht. Und das ist die Botschaft des Hohelieds. Der Herr sucht die Braut und sie sucht ihn. Als er aber zu ihr gekommen war und vor ihrer Tür stand, ach, wir alle kennen die Stelle im Kapitel 5 nur zu gut. Sie hat sich ja schon niedergelegt. Sie sagt, sie hat ihr Kleid ausgezogen. Wie soll sie es wieder anziehen? Sie will sich die Füße nicht mehr schmutzig machen. Deswegen stand sie nicht rechtzeitig auf, ihm zu öffnen. Und als sie endlich aufmacht, da war er weggegangen. Und sie war krank vor Liebe. Petrus, der zieht sich extra an, um so zu seinem geliebten Herrn zu schwimmen. Ein sehr schönes und deutliches Bild, das eine wichtige Tatsache in sich birgt. Der Satan, der zieht die Leute aus. Schaut euch nur um, nicht nur in der Welt. Gott aber, der tut seit jeher genau das Gegenteil. Er sorgt selber für die rechte Bekleidung der Seinen, seit dem Garten in Eden. Jesus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung und Himmelfahrt diese köstliche, reine und weiße Leinwand erworben. Kein Jünger hat unbekleidet vor ihm zu erscheinen. Nun aber kommen auch die anderen mit dem Schiff nach, mit dem berstend vollen Netz, das nicht zerreißt, weil der Herr auch für das Netz sorgt, wohlgemerkt. Das Schiff, das ist ein Bild auf die Gemeinde. Und auch hier gibt es eine Erinnerung, einst haben sie Jesus einmal ins Schiff genommen und waren im selben Moment am Ziel. Jetzt kommen sie mit dem Schiff zu Jesus und sind wieder am Ziel. Und nun, weil wir ja heute davon sprechen, dass der Herr schon zu uns geredet hat und noch immer zu uns redet, was finden Sie am Ufer vor? Zwei gute Bekannte, zwei treue Zeugen, Brot und Fisch, vorbereitet vom Herrn selber. Denn das Reich Gottes spricht nicht primär unsere Gehirne an, das wohl auch. Aber was wird denn bleiben davon, wenn wir hinüber in die ewige Heimat gehen zu ihm? Wir werden nicht unsere Bildung mitbringen, unser Wissen, aber unsere Person als solche, die werden wir sehr wohl mitnehmen. Bedenken wir immer wieder, in allem Ernst, du wirst die Ewigkeit mit dir, mit deinem Herzen verbringen und ich mit meinem. Das muss uns doch zu denken geben im Herzen, nicht wahr? Das Herz, dein Herz wird angesprochen vom Herrn, wenn er mit dir redet, in seinem Wort und seinem Tun. Dort in deinem Herzen muss die Veränderung geschehen sein. Dort setzt sich das, was wesentlich ist für die Ewigkeit, was der Herr an uns tut. Zurück zum Text. Da stehen sie nun vor dem Herrn und sind in so vielem erinnert an Jesu Worte und Werke und an ihr eigenes Erleben mit ihm. Das alles gehört zum Reden Gottes, zu ihren Herzen, die beiden Speisungen, die gewaltige Sättigung der Menge durch Brot und Fisch. Das alles war ja hier geschehen, in ihrer Heimat, in ihrer unmittelbaren Nähe dieses Sees. Es geht aber nicht um die Vergangenheit, nicht um die Erinnerung als solchen, nicht um den See, nein. In allem geht es nur um unsere Herzensverbindung zum Herrn. Und da greift es einem so recht ans Innerste, wenn man mit einem Mal Jesu Sprache wieder vernimmt im Herzen, wenn uns ein Wort, eine Situation wieder erinnert, nicht an die Vergangenheit als solche, das sei noch einmal betont, schau du nicht zurück, sondern schau vertrauensvoll auf ihn. Aber schau bei jeder Gelegenheit auf den Herrn und auf das Tun seiner Hände. Und nun kommen wir zu etwas sehr Bemerkenswertem. Da steht, wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und da wird Petrus aktiv. Gut, könnten wir sagen, das erwarten wir auch von ihm. Er hat ja in jeder Situation seine Spontaneität bewiesen. Aber vergessen wir sein Herz nicht. Es ist ja nicht nur aus Begeisterung gewesen, dass er hier so schnell an Land gekommen ist. Er ist die 100 Meter nicht im Übermut hierher geschwommen. Ihn trieb ein anderes Anliegen. Er musste hin zum Herrn. Obwohl und weil Jesus noch immer kein Wort mit Petrus persönlich gesprochen hatte. Aber jetzt beflügelt allein schon das Hören der Stimme und das Wissen, er ist da, sein Herz. Allein schon die Tatsache, der Herr redet, er redet. Und als der Herr wieder anhebt zu reden, als er sagt, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt, da steigt Petrus dienstwillig ins Wasser und führt den Befehl Jesus auf der Stelle aus. Selig die geistlich Armen. Dieser Mann hatte einmal gesagt zum Messias bei der ersten ähnlichen Gelegenheit, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Dort auf diesem See Tiberias. Da hatte etwas angefangen, das vom Herrn jetzt wieder aufgegriffen und gefestigt wird zum Besten. Die Menge der Fische verunsichert Petrus auch nicht mehr. Er macht sich an die Arbeit und es gelingt. Wir lesen hier von keinem anderen, dass einer tätig geworden wäre, Petrus aber sehr wohl. Kennst du das nicht auch, nach all den Jahren? Springst du jetzt nicht auch sofort auf und nützt jetzt gern und gleich jede neue Gelegenheit, den Willen des Herrn zu tun, wenn er dir dazu die Türe öffnet? Das Herz hüpft einem doch dabei, nicht wahr? Ach, wie wird das erst im Himmel sein? Der Paulus schreibt in ähnlicher Kausa an die Korinther im zweiten Brief, nun freue ich mich. Nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollterweise betrübt worden, so dass ihr keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollterweise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Na, das ist Gottes Handschrift. Er betrübt uns wohl, aber zur heilsamen Buße. Also der nächste Satz erwähnt nur diesen einen Mann ganz persönlich. Da geht es im Vers 11 weiter. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Und das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Und es war nun das dritte Mal, dass Jesus nicht zu Petrus direkt gesprochen hatte. Bisher hat er wohlweislich geschwiegen. So lange hat Petrus warten müssen. Jetzt aber kommt es endlich, das erlösende Wort, das ihm aber dreimal noch so tief ans Herz greift, dass er umso trauriger wird. Das Herz wird ihm noch schwerer als zuvor. Er ist erinnert. Er ist erinnert, dass der Herr einmal zu ihm gesprochen hatte, bevor er selber dreimal zu Menschen gesprochen hatte. Aber gerade daran ist Petrus genesen, weil Gott jetzt wieder zu ihm spricht und weil es ihm so ans Herz geht. Und da steht, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Du, wenn das nicht sitzt, Vielleicht dürfen wir demnächst einmal über die so provokanten und dabei so heilsamen Fragen Jesu zu uns reden. Gott spricht gern so zu den Seinen. Und sie leben. Sie werden gesund in ihrem Inneren. Wahrhaftige Heilandsworte. O herrliches Labsal, er muss wachsen, ich muss abnehmen, so werde ich gesund. Schon die Anrede Simon, Sohn des Jonas. Nun, was geht dir da durchs Herz, wenn der Herr dich anspricht und dabei den Namen deines irdischen Vaters mit hineinnimmt? Wenn er jetzt zu mir sagt, Werner, Sohn des Hubert Fürstberger? Das verändert schlagartig den Herzenszustand. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Redet der Herr aber so mit mir, dann füllt das Evangelium von seiner Person all unseren Mangel aus, wie ein heilender Balsam. Wie auch immer wir unsere Kindheit und Jugend empfunden und in Erinnerung haben. Durch und durch dringt sein heilendes Wort, es scheidet Mark und Bein und Seele und Geist bei denen, die das so nötig brauchen, die es so sehnsüchtig erwarten, die es deshalb auch so gerne lesen und im Herzen bewahren. Das Wort Gottes ist ja unser Element, aus dem wir neu geboren sind. Und was sagt der, der auf dem Thron sitzt, auch auf dem Thron unseres Herzens? Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu Johannes in der Offenbarung, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Zum Abschluss soll jetzt noch die gesamte restliche Rede Jesu an Petrus erklingen, damit uns diese liebevolle, so ganz persönliche Art Jesu, mit uns umzugehen, noch einmal tief bewusst wird. Beginnen wir dort, wo wir vorhin aufgehört haben. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, kürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Schau, Gott redet zu uns, ganz persönlich, exakt und perfekt auf uns zugeschnitten. Und wir leben. Amen.